Wann haben Sie zuletzt Ihre Komfortzone verlassen? Und mit Blick auf unseren heutigen Gast meine ich, so richtig weit verlassen. Wirklich gerne machen das vermutlich die wenigsten. Aber es sind wohl die richtigen Zeiten, um etwas zu wagen, sich etwas zu trauen, Neues auszuprobieren. Denn nur wer etwas wagt, wächst auch über sich hinaus. Und ein Mann sieht da vor allem das richtige Mindset als den entscheidenden Schlüssel. Wer daran glaubt, etwas zu schaffen, schafft es meistens auch.
Also ich bin bedingungsloser Optimist und das ist eine Grundvoraussetzung für solche Projekte. Das Interessante ist, der Körper passt sich an.
Das ist Abenteurer und Extremsportler Jonas Deichmann. 2024 hat er, und jetzt Achtung, an 120 Tagen hintereinander einen Ironman absolviert. Ja, Sie haben richtig gehört. Ironman heißt 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und einen Marathonlauf von 42 Kilometern. Jeden Tag, 120 Tage lang. Reicht, um das zu schaffen, lediglich das richtige Mindset? Was kann man von Jonas Deichmann lernen? Finden wir es heraus.
Alles digital. Alles digital.
Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles digital, dem Podcast der Finanzinformatik in Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, einem Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Ich bin Jonas Ross und wie sich aus dem Intro vielleicht vermuten lässt, wird es heute sportlich bei uns. Im Rahmen des Münsterland-Giro 2024 treffe ich im Oktober Jonas Deichmann. Bei der 18. Ausgabe dieses eintägigen Fahrradrennens galt es, 202 Kilometer zurückzulegen. Bekannt ist das Rennen auch als Sparkassen-Münsterland-Giro. Denn was viele nicht wissen, die Sparkassen-Finanzgruppe ist Deutschlands größter nichtstaatlicher Sportförderer. Und das seit vielen Jahren. Ohne diese Förderung würden viele Sportlerinnen und Sportler gar nicht erst auf Top-Niveau kommen. Und viele Karrieren hätten sich gar nicht erst entwickelt. Nur die wenigsten ProfisportlerInnen können wirklich von ihrer Profession leben. Selbst nach einer Olympiamedaille. ProfisportlerInnen sind allerdings wichtige Vorbilder für uns. Die meisten von uns hatten als kleine Kinder einen Tennis- oder Fußballprofi, den wir angehimmelt haben. Und wie viel wir alle von SportlerInnen lernen können, zeigt auch Jonas Deichmann. Die 202 Kilometer beim Sparkassen Münsterland Giro radelt er übrigens im Rahmen seines Abtrainings nach der oben genannten Challenge. Das ist auch eine Ansage. Und wie das genau aussieht und was Abtraining eigentlich bedeutet, das erklärt Deichmann gleich im Gespräch. Über seine sportlichen Grenzgänge und Abenteuer hat er Bücher geschrieben, Filme gedreht und er will mit seinen extremen Challenges zeigen, zu wie viel wir Menschen eigentlich in der Lage sind. Und wie er sich selbst dazu immer wieder motiviert, erzählt er mir im Gespräch. Also, legen wir los. Viel Spaß. Uns eint der Vorname, uns trennt definitiv, dass ich gestern nach langer Zeit mal wieder Sport gemacht habe und heute das Gefühl habe, ich werde es nie wieder tun. Das trennt uns, glaube ich, sehr. Jonas Deichmann, sehr schön, dass du heute bei Alles Digital dabei bist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Ja, danke dir. Ich freue mich auch. Das wird gut.
Ich frage mich so ein bisschen, wie ist es für dich jetzt, eine halbe Stunde still zu sitzen? Kriegst du das überhaupt hin?
Ja, das kriege ich schon hin. Also ich muss mir auch bei meinen Projekten ein bisschen Geduld manchmal üben und habe ja viele Vorträge und Medientermine und so weiter aktuell. Daher, ja, es ist jetzt ein Monat her seit meinem letzten großen Projekt und seitdem übe ich mich auch in Stillsitzen, auch wenn ich natürlich trotzdem 30 bis 40 Stunden die Woche abtrainieren tue.
Ja, klar. Genau, auf die Einzelheiten und auch auf das Thema Abtrainieren gehen wir gleich nochmal genauer ein. Jetzt treffen wir uns ja vor dem Hintergrund, dass du heute in Münster bist. Was machst du da gerade?
Also hier ist ja der Sparkassen Münsterland Giro, so der Saisonabschluss in Deutschland für die Radprofis. Und ich war ja schon mal vor Ort. Einfach ein ganz, ganz tolles Rennen. Und ich begleite das ein bisschen im VIP-Zelt mit und bin da ein bisschen auf der Bühne beim als Teil vom Rahmenprogramm. Und ich lasse es mir natürlich auch nicht nehmen, da persönlich auch mitzufahren. Also ich bin bei der 95-Kilometer-Runde morgen früh auch am Start.
Wahnsinn. Dann, also das heißt, hast du dich heute schon sportlich betätigt oder ist am Tag vorher immer Ruhe?
Natürlich habe ich mich schon betätigt. Also ich mache jeden Tag Sport und ich bin heute Morgen schon so 17, 18 Kilometer gejoggt und dann war ich noch schwimmen und dann Abend noch ein bisschen Yoga. Also so ein schöner Tag vor morgen dann.
Ja, großartig. Ich glaube, also Extremsportler trifft es bei dir definitiv als Begriff. Ich habe auch immer wieder Abenteurer gelesen, finde das gerade mit Blick auf dieses wahnsinnige Projekt, die 120-Tage-Challenge, besonders. Magst du einmal kurz erklären, was genau die 120-Tage-Challenge ist und wie es dazu kam?
Also ich fange mal an, wie es dazu kam. Ich bin seit 2017 Profi-Abenteurer und Extremsportler, habe erst verschiedene Fahrradweltrekorde gemacht und habe dann 2020 und 2021 einen Triathlon einmal rund um die Welt gemacht. Das war auch vom Verhältnis die 120-fache Ironman-Distanz. Und das war so unsupported um die Welt, also mit ganz anderen Herausforderungen. Aber da ist in mir so der Wunsch gewachsen. Ich habe immer so Leistungssport und Abenteuer miteinander verbunden. Und da ist der Wunsch gewachsen, einmal herauszufinden, was wirklich geht. Und also ultra Ausdauersportler, muss man einfach sagen, ist die Ironman-Distanz, also die Langdistanz im Triathlon, ist die Königsdisziplin. Mhm. Und daher war für mich, kam dann der Gedanke, na, da mache ich halt die meisten am Stück. Und dann habe ich überlegt, wo mache ich das? Rot oder Hawaii? Also Rot ist der weltgrößte Triathlon in der Nähe von Nürnberg und einfach ein sensationelles Event. Und dann habe ich gedacht, mache ich das da? Und der Weltrekord, der stand bei 105 Tagen, also 105 Langdistanzen. Ich wollte nicht einfach 106 machen, sondern habe dann gedacht, na, dann machen wir 120. Und das habe ich jetzt gemacht. Also 120 Mal jeden Tag eine Langdistanz. Also jeden Tag 3,8 Kilometer schwimmen, 180 radeln und noch 42 laufen. Und das für 4 Monate jeden Tag.
Absoluter Wahnsinn. Also von meiner Seite auch nochmal Glückwunsch fürs Schaffen und fürs Brechen des Weltrekords. Da stellt sich mir die Frage, das ist ja nicht nur ein Kampf gegen sich selbst, das ist ja auch ein, ich sag mal, getriggert werden oder herausgefordert werden von den Leistungen anderer Menschen. Also in dem Fall ging es ja auch darum, einen Rekord zu brechen. Was ist für dich die größte Herausforderung? Das, was andere Leute machen, zu sagen, das schaffe ich auch, das schaffe ich mehr? Oder ist es eher dieses gegen sich selbst sozusagen zu arbeiten oder seine eigenen Grenzen zu überschreiten?
Es sind definitiv die eigenen Grenzen. Also ich habe ja auch Projekte gemacht, die so noch nicht gemacht wurden. Zum Beispiel der Triathlon um die Welt, das hat noch keiner vor mir probiert. Also da ging es auch gegen niemand anderen. Für mich war es eher so, wenn jemand 105 Langdistanzen geschafft hat und ich bin der Meinung, ich bin mindestens genauso fit, dann heißt es einfach, na klar kann ich mehr machen. der Wettkampf an hinterher, da fokussiere ich mich aber auf mich. Also während der 120 Tage, da denke ich nicht an den Sean, der das vor mir gemacht hat, sondern ich stehe jeden Morgen auf, um meine persönliche Bestleistung zu geben. Und ich habe dieses Ziel, 120 hintereinander zu machen. Und da ist erstmal, was andere Leute vor mir gemacht haben, das ist für mich absolut nebensächlich während dem Projekt.
Es ist quasi wie eine Inspiration und dann musst du diesen Schritt gehen und dich selbst überwinden und diese Grenzen austesten. Jetzt kann man ja sagen, du hast vorher schon extreme Rekorde aufgestellt, dich selbst oft herausgefordert. Würdest du sagen, jetzt nach dieser 120-Tage-Challenge, die ja nochmal ein anderes Extrem irgendwie darstellt, hat sich was für dich verändert? Wie blickst du jetzt im Nachhinein darauf?
Ich habe ja seit mehreren Jahren so auch extreme Projekte gemacht, daher habe ich prinzipiell erstmal all das, was ich jetzt sage, auch gewusst. Aber bei diesem Projekt war es nochmal intensiver in manchen Dingen, einfach weil die Belastung von einer Langdistanz jeden Tag einfach nochmal extremer ist. Und der große Unterschied war, es gab ja keinen Puffer. Es gab ja nicht die Möglichkeit, heute machen wir ein bisschen weniger. Es war halt jeden Tag 14 Stunden Sport, komme was wolle, bei jedem Wetter, ganz egal wie es mir geht. Und dass der Körper sich anpasst und ich habe ja auch mal eine Knieentzündung gehabt, eine Erkältung, Achillesfersenentzündung, also so kleine Wehwehchen. Und der Körper hat das alles innerhalb von 2-3 Tagen wieder hinbekommen, obwohl ich eine Langdistanz jeden Tag mache. Und das ist einfach erstaunlich, wenn man den richtigen Mindset hat, wie man sich dadurch durch Dinge durchkämpfen kann. Und es kommen immer bessere Zeiten.
Über genau dieses Mindset wollen wir gleich nochmal sprechen. Ich frage mich aber vor allem auch körperlich, also klar, der Kopf ist das eine, aber auch körperlich. Wie bereitet man sich auf so eine extreme Challenge vor? Also wie bereitet man den Körper darauf vor?
Also zuallererst möchte ich damit sagen, ich bin seit 2017 Profisportler und zwar in der Ultra-Ultra-Ausdauerbereich. Also ich trainiere seit 2017 in reinen Stunden im Grundlagenbereich wahrscheinlich mehr als jeder andere Mensch auf der Welt. Also ich trainiere in den meisten Jahren doppelt so viel wie ein Tour de France-Fahrer oder ein Profi-Triathlet. Halt weniger Intervalle, aber im Grundlagenbereich. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann habe ich letztes Jahr eine Doppelquerung der USA gemacht. Also da bin ich erst von New York nach Los Angeles geradelt und dann zurückgerannt. War für mich letztendlich auch ein Vorbereitungsprojekt für das hier. Und dann habe ich mich jetzt dieses Jahr 4,5 Monate sehr intensiv darauf vorbereitet mit etwa 50 Stunden Sport die Woche und so 22, 23 Trainingseinheiten pro Woche. Es waren vor allen Dingen natürlich Schwimmen, Radeln und Laufen und dazu aber auch ganz, ganz viel Stabi-Training. Also Stabi-Training ist letztendlich so Kraftübungen mit eigenem Körpergewicht, um einfach einen starken Rücken zu haben, einen starken Rumpf und Hüfte. Und viel Dehnen, auch Yoga, das ist einfach, es beugt Verletzungen vor, die dann bei so einer Belastung einfach vor allen Dingen beim Laufen kommen können.
Ja, klar. Was ich mich frage bei der Vorbereitung oder auch bei der Durchsetzung solcher Projekte und auch beim, ich sag mal, Herantasten an die eigenen Grenzen, bist du da natürlich ab einem gewissen Grad auf dich allein gestellt. Aber du hast ja sicherlich Leute um dich herum, ein Team um dich herum, die dich auch dabei unterstützen. Wie sah das Team in der Zeit der 120-Tage-Challenge aus und wie wurdest du da unterstützt?
Also in der Hinsicht war das für mich ein komplett neues Projekt. Ich war bei meinen vorherigen Projekten immer alleine unterwegs und trage mein Gepäck selbst und bin halt in der Wildnis unterwegs. Und dieses Mal war es ein absolutes Hochperformance-Leistungsprojekt, wo mir alles abgenommen wurde. Also ich hatte ein Kernteam von immer 2 bis 3 Leuten vor Ort. Das war, also mein Vater hat bei mir so das Base-Management gemacht. Das heißt, er hat geschaut, dass die ganze Logistik stimmt, hat sich ums Essen gekümmert, um die Wechselzonen, um die Medien, PR und alles, was drumherum ist. Dann habe ich den Marc gehabt. Der Marc hat bei mir den ganzen Content gemacht und hat mich zeitgleich auch auf der Radstrecke verpflegt. Und er ist selber auch schon fast Leistungssportler, kann man sagen. Der kann auch einen Marathon deutlich unter 3 Stunden laufen und eine Langdistanz in unter 9. Also der ist verdammt fit. Und er hat dann einfach auch mich mein Sparring-Partner bei allem rund ums Thema Performance und Ernährung und so weiter. Und dann hatte ich noch mein Bruder vor Ort und meinen Vater, seine Frau und den Martin, die dann aber immer auch mal wieder zu Hause waren und dann wieder da sind. Und es waren immer 2 bis 3 Leute komplett vor Ort, plus natürlich ein Filmteam, ein Buch und so weiter. Also sind viele ehrenamtliche Leute auch dabei. Und das Interessante beim Team ist, ich habe das Team so ausgewählt, dass da nur bedingungslose Optimisten drin sind. Also da war nie jemand dabei in meinem Team, der jemals Zweifel ausgesprochen hat. Ich habe natürlich auch einen Physio und einen Arzt gehabt, die waren so 1 bis 2 Mal die Woche da. Und die waren alle, ganz egal was ich hatte, alle waren immer der Meinung, ja, das ist jetzt echt gerade keine tolle Situation, aber morgen wird es besser.
Ja. Braucht es das, um das sozusagen dann, ich will nicht sagen durchzustehen, aber um das durchzuziehen? Also braucht es sozusagen eine mentale Einstellung, die sagt, das wird alles, ich kriege es auf jeden Fall hin, selbst wenn es wirklich sehr, sehr düster ausschaut?
Absolut. Also ich bin bedingungsloser Optimist und das ist eine Grundvoraussetzung für solche Projekte. Das Interessante ist, der Körper passt sich an. Für mich waren also die ersten 3 Langdistanzen, die liefen locker. Und dann so die Tage 4, 5, 6, 7, da denkt der ganze Körper, was tust du mir hier nur an? Also da tut einfach alles weh. Wenn man ja, sich dann denkt, ja, heute ist Tag 5 und mir tut alles weh und ich habe jetzt 5 Langdistanzen geschafft, 115 kommen noch, das ist ja nicht gerade motivierend. Und ich glaube trotzdem fest daran, es kommt der Tag, wo sich der Körper anpasst und dann wird es besser. Und so ist es auch. Und das ist was, was gerade bei dem Projekt auch in den Medien und auch in der Sportwissenschaft ja durchaus auch eine Diskussion darüber einherging, weil viele der Meinung waren, wenn du jeden Tag eine Langdistanz machst, dann wird es nicht besser, weil die Regenerationszeit einfach nicht ausreicht. Und das ist nicht so, sie reicht aus. Und ich habe fest daran geglaubt und mein Team auch, weil ich brauche auch so einen positiven Spirit. Also ich brauche Leute, die mich höher heben und um mich rum sind, die... Wenn ich mal einen harten Moment habe, dann brauche ich niemanden, der jetzt jammert, oh, ist schon wieder Dauerregen, sondern dann brauche ich jemanden, der sagt, ja, ist jetzt halt so, aber mach mal weiter, es wird morgen besser und das mit Humor sieht.
Ja, interessant. Wie definierst du in dem Zusammenhang Erfolg für dich? Weil ich frage mich, es sind ja wirklich sehr extreme Challenges, sehr extreme Herausforderungen, vor die du dich und deinen Körper und auch deine mentale Stärke irgendwie stellst. Ist es dann sozusagen das andere, etwas auszuprobieren, wo du nicht sicher bist, ob es gelingen wird? Also wie definierst du in dem Zusammenhang für dich Erfolg? Ist es dann am Ende der Challenge, wenn du es geschafft hast? Bist du währenddessen schon zufrieden, wenn du einen Tag nur geschafft hast? Wie gehst du daran?
Also Erfolg ist für mich letztendlich, dass ich Projekte mache, auf die ich mit Leidenschaft verfolge, auch an die Startlinie zu kommen, den Mut dazu zu haben, ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. Also ein Scheitern für mich ist vor allem, wenn ich es nicht an die Startlinie schaffe, weil die meisten großen Träume und Projekte, die scheitern vorher. Mhm. Für mich, klar hat man den Weltrekord als Ziel und auch mein ganzes Team und so ist auch der Erfolg des Projekts am Ende im Vorfeld definiert worden. Wenn ich jetzt allerdings einen Monat danach darüber nachdenke, auf was bin ich am stolzesten von dem Projekt, was ist der wirkliche Erfolg von dem Projekt, dann ist der Rekord am Ende nur ein Bonus. Mhm. Der Rekord ist es schön, ihn zu haben. Das ist unglaublich toll. Aber der wirkliche Erfolg von dem Projekt sind die Tausenden von Leuten, die mitgemacht haben. Also was wir in Rot als Team geschaffen haben, ist, dass ich war 120 Tage keinen Tag alleine. Es sind immer Leute dabei gewesen, die mitgemacht haben, die mitgelaufen sind. Wir haben am Ende ein paar hundert Leute, die haben eine Langdistanz mit mir gemacht. Viele auch ihre allererste. Wir haben ein paar tausend Leute, die einen Marathon mitgelaufen sind. Auch hier wieder ganz viele ihren allerersten. Mhm. Und genauso gibt es noch viel mehr Leute, die einfach statt auf dem Sofa zu sitzen, 10, 15 Kilometer mitgelaufen sind und das sportet, Leute zu mehr Sport begeistert zu haben und dass andere Menschen ihre Grenzen verschoben haben, das ist für mich am Ende der große Erfolg von dem Projekt.
Also kann man fast als Lehre mitnehmen, wenn man sich was vornimmt und es an den Start davon geschafft hat, ist es schon der erste Erfolg und alles, was danach kommt, das hängt dann davon ab, wie gierig man eigentlich ist, sich selbst zu überwinden im Zweifel auch.
Absolut, absolut. Also das wirkliche Scheitern für mich ist, wenn ich es nicht an die Startlinie schaffe, weil das ist gerade bei solchen Projekten, wo man, ich glaube fest daran, dass ich das schaffe, aber ich weiß natürlich, es sind so viele Faktoren, man kann einen Sturz haben oder irgendwas, wo es einfach keinen Puffer gibt und ich bin stolz, dass ich es probiert habe in dem Moment, wo ich an die Startlinie komme. Mhm.
Du hast gerade über den notwendigen Optimismus, den es für dich braucht, gesprochen. Ist das auch Optimismus, der dich am Ende dann an den Momenten, wo es wirklich schwierig ist, wieder rausholt? Oder was braucht es, um an einem Moment, wo man denkt, eigentlich könnte ich jetzt auch einfach aufgeben, also da dreht mir keiner einen Strick draus außer mir selbst. Was braucht es da, um weiterzumachen?
Also erstmal diesen Moment, wo ich als Aufgeben gedacht habe, den gab es natürlich nicht. Ich habe immer fest daran geglaubt, es geht irgendwie weiter. Und ich habe Tiefpunkte gehabt und auch Situationen, wo ich gewusst habe, okay, das kann jetzt sich in eine sehr kritische Situation entwickeln. Und was es dafür braucht, ist zum einen diese positive Grundhaltung. Mhm. Also das ist immer die Frage, ja, wenn ich noch nie in meinem Leben, ich habe auch vorher noch nie 5 Langdistanzen gemacht oder 10 Langdistanzen und jetzt möchte ich 120 machen. Jetzt könnte man fragen, entweder, naja, du hast es noch nie gemacht und kein anderer hat sowas gemacht, also geht nicht. Oder man kann sagen, naja, dann bin ich ja auch noch nie dabei gescheitert. Mhm. Also geht's wahrscheinlich. Das ist erstmal so diese Grundhaltung. Wenn du noch nie einen Marathon gelaufen bist, heißt es, dass du es nicht kannst? Oder heißt es, dass du noch nie dabei gescheitert bist? Also kannst du es wahrscheinlich. Das ist immer diese Frage. Und ich bin einfach bedingungsloser Optimist und glaube daran, solange es jetzt keine definitiven Daten gibt, die belegen, dass das echt nicht geht, glaube ich daran, dass es geht. Und das ist, wie ich mit solchen Herausforderungen umgehe. Und mein Team genauso. Also sich diesen bedingungslosen Optimismus zu haben und gleichzeitig auch eine Wortwahl zu verwenden, die das ausdrückt. Also da kein Konjunktiv, sondern ja, ich kann das und ich schaffe das und morgen wird's gut und nicht ja, ich hoffe und hoffe, morgen wird's besser, sondern nee, man braucht eine Wortwahl, die das ausdrückt. Ich gehe auch mit Humor mit solchen Sachen um. Mhm. Viele Extremsportler möchten auch in ihrer Außenwahrnehmung immer zeigen, wie hart sie sind.
Ja.
Also, dass man immer nur über die Schmerzen und die Schwierigkeiten redet. Das ist nicht mein Ansatz, weil zum einen, jeder weiß, dass 120 Langdistanzen auch mal wehtun. Das muss ich nicht noch an die große Glocke hängen. Ich möchte zeigen, ich habe trotzdem Spaß und schaffe das. Und das hilft mir auch unglaublich bei diesen Aufgaben, mit Humor und mit Lockerheit das anzugehen. Und dann natürlich die Fähigkeit, zwar diese große Vision zu haben von 120 Langdistanzen, aber im Tagesgeschäft einzig und allein auf heute zu konzentrieren. Also nicht zu entmutigen zu lassen, was noch alles kommt, sondern ich gehe jetzt erst schwimmen, dann gibt's was Leckeres zu essen, ein zweites Frühstück, dann mache ich eine Radrunde, dann gibt's vielleicht einen kleinen Mittagsschlaf und was Gutes zu essen und dann gibt's nochmal eine Radrunde und am Ende kommt noch ein Läufchen. Und das Läufchen, das ist ja auch keine 42 Kilometer, sondern das ist, ja, dann macht man erstmal 1-2 Kilometer und dann kommt nochmal ein bisschen und nochmal ein bisschen und irgendwann bin ich da.
Ja, das ist ja, als ob man sich in so eine, ich weiß nicht, aktive Beweispflicht bringt und sagt, es geht nicht darum zu sagen, das geht nicht, sondern ich beweise mir jetzt selbst, dass es funktioniert. Und so wie du das gerade sagst, ein Marathonläufer läuft 42 mal einen Kilometer. Ist das auch das, was du anderen Leuten, die jetzt vielleicht nicht in der Extreme Sport oder ihren Körper herausfordern wollen, aber sicherlich ist deren Angang und dein Ansatz ja einer, den man vermitteln kann und der für viele eine Art von Vorbild liefert. Was rätst du denn HobbysportlerInnen oder vielleicht auch Menschen, die halt ihre Grenzen austesten wollen, wie sie an Projekte wie ein Triathlon oder vielleicht so in Ironman rangehen sollten?
Also vorbereiten, ganz klar. Aber auch da, das müssen keine 3 Jahre Vorbereitung sein. Es reicht. Ich habe Leute dabei gehabt, die eine Langdistanz mit mir mitgemacht haben. Die haben sich darauf 2 Wochen vorbereitet. Also die erstmal den Mut zu haben, dass man das kann. Und dass die eigenen Grenzen, dass man die auch verschieben kann. Und dieser bedingungslose Optimismus. Das Interessante ist, ich habe ja viele Langdistanzler gehabt, die mitgemacht haben. Und jeden Morgen am See, bevor ich ins Wasser gesprungen bin, habe ich immer gefragt, waren immer halt 10, 20, 30 Leute, die mitgeschwommen sind. Und ich habe jeden Morgen gefragt, wer von euch macht heute Langdistanz mit? Und dann sind immer so ein paar Hände hochgegangen. Ja, ich mache mit. Und habe ich nochmal gefragt und dann kam meistens nochmal so ein bisschen zögerlich 1, 2 Nachzügler, die dann nochmal so ganz zögerlich die Hand gehoben haben. Ja, ich probiere es mal. Wer hat gefinisht? Also die Quote von denen, die schnell waren, Hand hochgerissen haben, ja, ich mache Langdistanz, die ist 10-mal so hoch gewesen, die Finisher-Quote, wie bei denen, die zögerlich gesagt haben, ich probiere es mal. Hm. Also einfach einen Mut zu haben, einen Optimismus, ja, ich kann das. Und das auch so auszudrücken. Und unglaublich wichtig. Und dann eben auch dieses mit den kleinen Etappen. Es gibt, wenn es mir jetzt schlecht geht, dann heißt es nicht, dass es mir in 2 Stunden immer noch schlecht geht. Hm. Beim Laufen, es kann sein, dass man nach 30 Kilometern eine Schwächephase hat beim Laufen und denkt, oh, wie soll ich denn jetzt noch 2 Kilometer laufen?
Ja.
Das ist absolut falsch, weil es kann natürlich sein, dass es dann die nächsten Kilometer auch schwer wird. Aber es muss nicht so sein. Der Körper kann sich wieder erholen und der Kopf kann das auch sehr viel steuern. Und ich habe das ganz oft, dass mir bei Kilometer 30 nicht gut geht und bei Kilometer 35 und 38 bin ich komplett frisch und munter. Und der Glaube daran, naja, komm, jetzt laufe ich noch bis zur nächsten Straßenkreuzung, bis zur nächsten Verpflegungsstation oder was auch immer. Und danach ist eine neue Etappe und da geht es mir wieder gut.
Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, hast du gesammelt, was sozusagen auf der Strecke geblieben ist? Also zum Beispiel, wie viele Turnschuhe hast du verbraucht oder wie viel Energieriegel hat es gebraucht, diese Challenge zu beenden? Wie viele platte Reifen hattest du am Fahrrad? Hast du sowas irgendwie getrackt oder gesammelt?
Ja, also platte Reifen hatte ich gar keinen.
Ja, sehr gut.
Ich habe überhaupt keinen Defekt auf dem Fahrrad gehabt. Laufschuhe habe ich 10 Paar verlaufen. Und
ich glaube, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt.
Und zum Thema Ernährung ist es hochinteressant. Ich habe etwa 10.000 Kalorien am Tag verbrannt. Das heißt, es sind 1,2 Millionen Kalorien, die ich verbrannt habe in 4 Monaten.
Wahnsinn.
Das ist, wenn man mit, es war so eine Mischung aus Pasta, Nudelsalat und so Sachen, aber auch ganz viel natürlich Sportnahrung. Mhm. Das heißt, ich habe etwa über 10 Gels am Tag gegessen.
Naja, während der Bewegung dann wahrscheinlich.
Während dem Laufen vor allem, genau. Ja, beim Radeln eher Riegel.
Ja.
Beim Schwimmen so Flüssignahrung.
Ja.
Und wenn man das aber alles in den Raum stellen würde, die Pakete an Sportnahrung, dann wäre der Raum, je nach Größe, aber ein kleinerer Raum, der wäre dann komplett voll.
Ja.
Also es sind wirklich palettenweise Sportnahrung.
Wahnsinn.
Und wir kommen da auf über 1000 Gels, die ich gegessen habe.
Ach, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, geht es dann darum, dass man sich dieselbe Menge an Kalorien, die man verbrennt, zuführt, oder musst du nicht eigentlich mehr dir zuführen quasi?
Also das Ganze ist ein Esswettbewerb. Der Punkt ist, wenn du eine Langdistanz machst, dann ist es vollkommen in Ordnung, in ein leichtes Kaloriendefizit reinzugehen. Mhm. Also das heißt, du isst natürlich auch die ganze Zeit, aber wenn du am Abend ein Kilo leichter bist, das macht ja nichts, weil machst am nächsten Tag einen Ruhetag, isst viel Pasta und dann ist es wieder drauf.
Mhm.
Bei mir über 120 Tage, wenn ich Gewicht verliere, naja, irgendwann bin ich zu leicht. Also es geht nicht. Ich muss jeden Tag mein Gewicht halten.
Mhm.
Und das geht nur, indem man sich kontinuierlich kleine Mengen zuführt.
Mhm.
Weil gerade beim Laufen am Ende, beim Marathon, wenn man schon so 10 Stunden Sport in den Beinen hat und dann noch den Marathon startet, dann ist der Körper, der Magen einfach ein bisschen anfälliger. Es gibt auf der Langdistanz ganz, ganz viele, die Magenprobleme haben und aussteigen. Und daher heißt es, man muss sich das vorstellen wie so ein Tank vom Auto. Und man möchte immer, dass er knapp unter Rand voll ist, aber halt niemals überläuft.
Ja.
Und das geht so, indem ich habe für 4 Monate alle 20 Minuten gegessen. Also es sind 4 Monate nie mehr als 20 Minuten ohne Essen vergangen. Außer wenn ich schlafe. Beim Schlafen habe ich, wenn ich mal nachts auf die Toilette musste, habe ich natürlich auch gleich einen Proteinshake oder sowas getrunken und habe ich dann wieder hingelegt. Und das sind dann immer kleine Portionen, alle 20 Minuten, dass ich während der Stunde auf etwa 90 bis 100 Gramm Kohlenhydrate komme. Und das ist so das Maximum, was der Körper ohne Risiko von, also muss man trainieren natürlich, aber wenn man den Körper trainiert hat, dann kann man das relativ ohne Risiko von Magenproblemen aufnehmen und dann komme ich am Ende des Tages ziemlich genau auf meine Kalorien.
Und wie machst du es mit dem Trinken?
Trinken ist auch wichtig. Ich habe so 12 bis 14 Liter am Tag getrunken und auch da der Körper kann, ich glaube, maximal 250 Milliliter in einer Viertelstunde aufnehmen. Und ein kleines bisschen mehr, aber gibt es auf jeden Fall eine Grenze.
Ja.
Und das heißt, machen ja auch manche Leute, die machen jetzt ein 1,5-Stunden-Läufchen, kommen nach Hause, haben nichts zu trinken dabei gehabt und trinken dann, weil es heiß war, auf Ex praktisch einen Liter.
Mhm.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Man verliert halt nur Mineralien dadurch, weil der Körper kann das gar nicht aufnehmen. Also es läuft dann einfach durch. Das ist viel besser, wenn man dann trinkt man erstmal lieber 300 Milliliter, macht 10, 15 Minuten Pause und dann nochmal. Also das ist, beim Trinken ist es genauso wie beim Essen. Das Wichtige ist nicht die Gesamtmenge, die man isst und trinkt, sondern kleine Portionen, aber halt alle 15, 20 Minuten.
Mhm. Es ist ja, wenn ich das so höre, eine ziemliche auf den Punkt Vorbereitung und auch eine ziemliche auf den Punkt Begleitung von all diesen, auch ich sag mal, dem Wissen, was man braucht. Welche digitale Unterstützung hast du da genutzt, um mal den Sprung ins Digitale zu machen? Also wie hast du sozusagen diese Challenge digital begleitet? Weil ich kann mir vorstellen, gerade bei der Erinnerung, ich muss jetzt essen und ich muss jetzt so und so viel essen, hilft es sehr, auf digitale Tools zuzugreifen, oder?
Außer Frage. Also das ist ein absolutes Hochleistungsprojekt gewesen. Und das heißt, in der Vorbereitung und dann vor allen Dingen während dem Projekt haben wir natürlich alles bis ins letzte Detail geplant. Und ich habe beim Essen, also Kalorien kann man ausrechnen natürlich, das mache ich, wo man dann genau ausrechnet, was brauchst du mit Ernährungsplan und allem. Und ich habe mir am Ende einen Wecker gestellt, alle 20 Minuten kriege ich eine Erinnerung, jetzt ist Zeit zu essen.
Ja. Und was die Daten der Challenge angeht, also beispielsweise Läufe, Frequenzen, Herzfrequenzen, ähnliche Dinge, nutzt du da, greifst du da auf digitale Hilfsmittel zurück?
Also ich lade natürlich alles auf Strava, habe ich alles hochgeladen und track natürlich meine Schwimmen, Radeln und Laufen alles. denn man sieht dann hinterher auch an der Performance einfach, was ist heute los. Ich bin auch Versuchskaninchen für die Wissenschaft aktuell. Also es gibt, jemand schreibt auch seine Doktorarbeit über mich aktuell oder über das Projekt.
Interessant.
Weil es gab vorher noch keine wissenschaftliche Studie zu so einer Dauerbelastung. Und da arbeite ich mit dem Bernd Langenstein von der Uniklinik in Nürnberg zusammen. Und habe mich auch mehrmals die Woche besucht. Ich habe jeden Morgen und jeden Abend so einen Fragebogen ausgefüllt. Ich habe zum Beispiel meinen Ruhepuls jeden Tag genommen. Wir sehen die Werte auch vom Radeln, vom Laufen, weil man dann auch sofort erkennt, habe ich irgendwas. Mhm. Also es ist dann, wenn es bei meinen Werten irgendwelche Auffälligkeiten gibt, dann kann man sofort gucken, okay, bahnt sich da ein Infekt an oder was ist es?
Mhm.
Da ist es bei so einem Hochleistungsprojekt unglaublich wichtig.
Ja, klar.
Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich habe einen Ruhepuls, der immer plus minus fünf Schläge war.
Mhm.
Und plötzlich ist er aus irgendeinem Grund 10 Schläge höher. Würde ich sofort meinen Arzt anrufen, wenn ich mir es nicht erklären kann, also wenn es jetzt nicht irgendeine Aufregung oder sowas gab. Mhm. Warum ist der höher? Also das würde bedeuten, naja, es könnte sich ein Infekt anbahnen.
Mhm. Ja, okay.
Und das sind so Sachen, wo man einfach durch Daten auch extrem viel lernen kann.
Klar. Du hattest ja auch gerade schon drüber gesprochen, dass du jetzt gerade im Abtrainieren bist. Also ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn man auf ein bestimmtes Training hintrainiert, ist ja ein Infekt oder irgendeine körperliche Veränderung, hat ja viel extremere Folgen wahrscheinlich. Also wirft dich ja im Zweifel auch viel weiter zurück, als wenn man jetzt einfach sozusagen regelmäßig Sport macht und dann krank ist und dann ist mal wieder gesund. Aber in deinem Fall ist ja wahrscheinlich eine Störung dieser Abläufe auch wesentlich extremer, kann ich mir vorstellen, oder?
Absolut. Also es ist auch jetzt im Abtrainieren, ich muss abtrainieren, einfach der
Was
Grund
genau ist,
das
eigentlich?
Abtrainieren. Ja, also abtrainieren kommt aus dem Profisport. Normalerweise, wenn ein Profi seine Karriere beendet, bei mir ist es letztendlich nach jedem Projekt so. Und das heißt einfach, ich habe jetzt fast 100 Stunden Sport die Woche gemacht für 4 Monate. Das heißt, meine Organe, mein Herz, Lunge und so weiter sind natürlich alle ein bisschen größer geworden.
Mhm.
Und man möchte dem Körper eine sanfte Landung geben. Also wenn ich nehme jetzt mal das Herz, das ist das Wichtigste beim Abtrainieren, wenn das Herz auf so eine Belastung über Monate trainiert wurde und auch größer ist und ich jetzt eine Vollbremsung machen würde und gar keinen Sport, dann würde sich das Herz wieder auf eine Normalgröße relativ schnell zurückbilden.
Mhm.
Und das ist einfach nicht gut. Da kann es im schlimmsten Fall zu Herzrhythmusstörungen kommen.
Ah, ja.
Also es ist auch unter Umständen auch gefährlich. Und was man möchte, ist, dass man dem Körper eine sanfte Landung gibt. Das heißt, man macht weiterhin Sport und fährt dann diese 100 Stunden pro Woche langsam wieder Richtung in Normalniveau von 30 bis 40 Stunden die Woche runter.
Okay, interessant. Wir hatten gerade schon das Thema Digitalität gestriffen, vielleicht mal auf deinen persönlichen Alltag geschaut oder auch auf deine bisherigen Challenges. Wie digital bist du selbst unterwegs? Also du begleitest ja auch deine Challenges und deine sportlichen Aktivitäten im Netz über Social Media, aber wie digital bist du selbst?
Ich habe alles in meinem Leben digital, was digital geht. Ganz einfach, weil wenn ich nicht auf so einem Projekt bin, auf einem großen, dann bin ich ja trotzdem ständig unterwegs. Ich bin im Winter viel in Portugal und Spanien im Trainingslager und sonst habe ich viele Vorträge und so weiter. Aber ich bin ja immer unterwegs. Und das heißt, alles bei mir im Leben ist digital und online. Ich habe ja so ziemlich alles, was geht, ist online. Ich hab nichts, was auf Papier ist.
Interessant, weil da schließt dann eigentlich die Frage, die ich zum Abschluss immer stelle. Ich habe noch ein, zwei Fragen, aber trotzdem die Frage hier schon gestellt. Gibt es denn was du definitiv noch analog machst?
Ich lese Bücher zum Beispiel nur in Papier. Also ich bin kein Fan von E-Books, muss ich ganz klar sagen. Das ist was anderes, wenn man so ein Buch in der Hand hat und liest. Ich weiß, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad auf Bikepacking-Tour bin, also im Zelt schlafe und über mehrere Wochen reise, wäre ein E-Book am Ende einfacher, aber es gefällt mir nicht so. Also Bücher habe ich immer in Papierform.
Ja, okay, interessant. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Anfang zurück, da hatten wir gesprochen, du bist jetzt gerade in Münster für den Münsterland-Giro und die Sparkassen-Finanzgruppe, die ist in Deutschland der größte nichtstaatliche Sportförderer für Projekte wie diese oder für Events wie diese. Jetzt frage ich mich so ein bisschen auch mit deinem Blick, du hattest vorhin darüber gesprochen, dass du dich selbst organisierst. Es gibt aber wahnsinnig viele Menschen, die auch angewiesen sind oder SportlerInnen, die angewiesen sind auf genau solche Events, auf solche Förderungen. Und das gilt nicht nur für den Amateursport, sondern eben auch für den Profisport. Wie kannst du erklären oder einordnen, wie wichtig es ist, dass es solche Förderungen gibt für den Profisport?
Es ist unglaublich wichtig. Es würde sonst in vielen Sportarten, die Profis haben, hätten einfach gar nicht mehr die Möglichkeit, ihren Sport hauptberuflich zu machen. Jetzt mal Fußball außen vor geklammert. Im Fußball liegt einfach sehr viel Geld, auch für die Leute, die jetzt nicht absolute Weltspitze sind. Mhm. In vielen anderen Randsportarten, aber auch olympische Sportarten. Also es gibt massenhaft auch Olympiasieger, die Schwierigkeiten haben, davon zu leben. Mhm. Weil abgesehen von Olympia kommt man dann schwierig in die Medien. Und das ist dann oft so, dass es gibt Fördersysteme mit Sporthilfe oder viele sind dann bei der als Sportsoldat bei der Bundeswehr oder beim Zoll. Aber das ist jetzt nicht, dass man mit einem auf Weltklasse-Niveau in Randsportarten reich wird. So ist es nicht. Und das ist dann oft, wie jetzt die Finanzinformatik-Unternehmen, die eben da unterstützen und das, sag ich mal, den Sport auch, gerade bei jungen Sportlern, die Karriere starten und dann auch auf Top-Niveau kommen, auch auf Weltklasse-Niveau, sind es Unternehmen wie die Finanzinformatik, die das auch möglich machen, dass Karrieren weitergehen.
Hm, ja. Ich würde gerne gleich nochmal auf die Verarbeitung deiner Erlebnisse zu sprechen kommen, und zwar auf dein Buch. Aber die Frage ist, wenn man jetzt sozusagen dir zuhört, es gab ja auch viele Leute von der Sparkassen-Finanzgruppe, die sich der Ironman-Challenge gestellt haben. Du hast gerade darüber gesprochen, wie du es gesehen hast, wenn Menschen dich begleitet haben bei den einzelnen Teilen deiner Challenge. Was ist dein Gefühl, was können Teilnehmende oder TeilnehmerInnen bei solchen Extrem-Challenges mitnehmen, lernen? Egal, ob sie es schaffen am Ende oder ob sie einfach nur teilgenommen haben. Was denkst du, ist das Learning, was man mitnimmt?
Das Learning ist, dass sich Grenzen verschieben. Mhm. Und das Learning ist, dass man lernt, mit Herausforderungen umzugehen, Tiefpunkte zu überwinden und es geht trotzdem weiter. Und ich hatte viele Leute auch dabei, die haben ihre erste Langdistanz gemacht und die sahen überhaupt nicht so aus, als ob sie eine Langdistanz machen würden. Also sind ja keine Supersportler, sondern es sind ganz normale Menschen. Mhm. Und die haben sich ein kleines bisschen vorbereitet, manche auch ohne Vorbereitung und dann machen sie Langdistanz mit oder einen Marathon. Und Grenzen sind im Kopf und Grenzen verschieben sich. Und diese Reise, diese Learnings, die meisten Leute kommen bei einer Langdistanz, werden sie einen Tiefpunkt haben. Einen Tiefpunkt, wo einem alles wehtut. Und wenn man da aber drüber hinwegkommt, und es läuft wieder besser, dann entwickelt man Strategien, um damit umzugehen und man lernt, ja, es kommen ja wieder bessere Zeiten. Also man kann auch extrem viel Optimismus daraus nehmen. Und das Ganze lässt sich auf jeden Bereich im Leben übertragen. Ich werde ganz oft auch gefragt, was ich jemandem raten würde, auch jetzt, es gibt natürlich diese Strategien mit kleinen Zielen, mit Optimismus, mit Visualisierung und so weiter, was einem einzelnen Situationen helfen kann. Mhm. Aber was kann man tun, um langfristig erfolgreich zu sein? Und das gilt nicht nur für den Profisport oder den Amateursport, sondern genauso auch für die Wirtschaft, für alles im Leben. Und der größte Tipp von mir ist, es sich nicht einfach zu machen. Also ich laufe auf Herausforderungen zu, ich suche mir ständig neue Herausforderungen und an denen wachse ich, weil, also ich sag's mal, auf dem Sofa hat man sich noch nie weiterentwickelt, sondern man entwickelt sich weiter, indem man sich Challenges stellt und da ist eine Langdistanz natürlich ganz ausgezeichnet, weil man wird Krisenmomente haben während der Langdistanz, man wird Tiefpunkte haben und lernt damit umzugehen und diese Skills, die sind auf alles übertragbar.
Mhm. Im Zweifel, und das ist auch meine letzte Frage, läuft es ja auf die Aussage hinaus, ich mache das, weil ich es kann. Und damit komme ich auf dein Buch, das Anfang November erscheinen wird, wo du das Ganze verarbeitest. Worum wird es gehen und wie kam es dazu, dass du dich dazu entschieden hast, es in einem Buch zu verarbeiten?
Also mein neues Buch, weil ich es kann, erzählt die Geschichte von den 120 Triathlon-Langdistanzen hintereinander. Und es ist jetzt schon mein fünftes Buch, auch um den Triathlon um die Welt habe ich einen Spiegel-Bestseller geschrieben Also ich mache zu all meinen großen Projekten ein Buch. Bei diesem Buch geht es darum, neben einer inspirierenden Geschichte, und es gibt auch viele Einblicke, wie schafft man so ein Projekt. Das, was ich mit dem Buch allerdings am allermeisten möchte, ist, dass die Leser beim Lesen genauso dieses Gefühl haben, was die Leute in Rot, wo ich die Langdistanzen gemacht habe, und in der Triathlon-Welt bekommen haben. Sie haben Lust bekommen, Sport zu machen. Sie haben Lust bekommen, naja, jetzt mache ich eine Langdistanz mit, jetzt mache ich einen Marathon mit, jetzt mache ich mehr Sport, und haben ihre eigenen Grenzen verschoben. Und genau das möchte ich mit dem Buch auch bewirken, dass Leute, die es lesen, neben einer tollen Geschichte Lust auf mehr Sport bekommen und merken, na, vielleicht geht bei mir ja auch noch ein bisschen mehr. In ganz egal welchem Kontext.
Es hat auf jeden Fall schon mal dazu geführt, dass ich mir jetzt gleich doch nochmal die Laufschuhe anziehe und doch anders mache als geplant und auch heute wieder Sport mache. Dafür danke ich dir schon mal sehr, aber ich danke dir auch für deinen Input und für deine Gedanken. Und ich bin sehr gespannt, die weiteren Challenges, die da noch so kommen. Es werden wahrscheinlich sehr, sehr viele, noch sehr, aus meiner Sicht, verrückte Dinge passieren in deinem Leben. Ich werde es mit großer Begeisterung verfolgen. Viel Erfolg mit dem Buch, viel Erfolg morgen beim Fahrradfahren und viel Erfolg mit allen Challenges, die da noch kommen. Herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Und wie ist es nun um Ihre Motivation bestellt? Ich hoffe, es gab vielleicht einige Impulse für Sie, die Sie mitnehmen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann finden Sie doch gerne auch die Motivation, ihn zu abonnieren, und nehmen Sie uns mit auf die nächste Laufrunde. Mein Name ist Jonas Ross, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.